Die nachfolgende Sendung ist eine Wiederholung. Sie hören das Westendradio, die Ausgabe vom 21. Juli 2016. Zu Gast im Studio war Raimund Gebelein.
Wir hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst einmal wie immer einen schönen guten Abend hier aus der Kulturwerkstatt Westend. Heute zu Gast im Westendradio ist Raimund Gebelein, Lehrer im Ruhestand. 1947 in Marburg geboren, lebt er seit Oktober 1980 in Gröblingen. Als stellvertretender Beiratssprecher und Fraktionssprecher der Linken engagiert er sich in diesem sozial benachteiligten Stadtteil. Von 1978 bis 1983 arbeitete er als Lehrer und Sozialbetreuer bei der Wohnungshilfe. Was genau treibt ihn an, sich für die Belange derer zu engagieren, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen? Dazu gehört auch die Leitung eines Obdachlosenheims in Derry, Nordirland. So ist die Zusammenstellung des musikalischen Rahmenprogramms dieser Sendung kein Zufall. Raimund Gebelein hat ausschließlich irische Musik ausgesucht. Und mit jedem Titel verbindet er etwas sehr Persönliches. Als Vorsitzender der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, betreibt er in Gröblingen Erinnerungsarbeit im Gedenken an Gewerkschafter und KZ-Zwangsarbeiter aus ganz Europa, die hier namenlos umgekommen sind. Raimund Gebelein setzt sich ein für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Frieden, ist sehr engagiert und so ist die Formulierung Lehrer im Ruhestand wohl eher unzutreffend. Ein weiteres Thema dieser Sendung beschäftigt sich mit der Frage, wie sieht es derzeit mit der finanziellen Absicherung um den Wilden Westen aus, dem ehemaligen Streichelzoogelände in Gröblingen. Hier am Mikrofon begrüßt Sie aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend Windy Jakob.
When I was a bachelor, airy and young, I followed the roving trade, and the only harm that ever I've done was courting a servant maid. I courted her all summer long, and part of the winter too. But many's the time I rolled my love all over the foggy dew, all over the foggy. One night as I lay in my bed, a-taking my pleasant sleep, this pretty young maid, she came to me, and bitterly she did weep. She tore her hair and she wrung her hands, saying, oh, what shall I do? For tonight I resolve to sleep with you, for fear of the foggy dew, 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 for fear of the foggy dew. All in the first part of that night, we rolled in sport and play, and in the latter part of that night, she in my arms.
haunted lay. And when broad daylight did appear, she cried, I am undone. Ah, hold your tongue, you silly young girl, for the foggy dew is gone, gone, gone. For the foggy dew is gone. Supposing you should have a child, it would make you laugh and smile. And suppose you have another one, it would make you think a while. And suppose you have another one, and another one or two, it would make you leave off them foolish young tricks and think on the foggy dew, dew, dew. And think on the foggy dew. I love that girl with all my heart. She's as dear as my lovely life. But in the latter part of the year, she became another man's wife. But I've never told him of her faults, and I'm damned if ever I'll do. But many's the time as she winks and smiles, I think on the foggy dew, dew, dew. I think on the foggy dew.
Ja, schöne irische Klänge hier im Westernradio, und ich begrüße erstmal Raimund Gebelein. Erstmal schönen guten Tag.
Hallo Windy. Grüß dich.
Ja, Raimund, bei diesen schönen Klängen kann ich mir vorstellen, dass du gleich über deine Zeit in Irland sprechen wirst. Ich habe das ja anmoderiert, du warst in Irland, hast da etwas gemacht. Aber wir müssen erstmal über andere Dinge reden. War das schwer, die Musik auszusuchen für diese Sendung?
Nö, eigentlich nicht, weil ein Stückchen weit sind es Erinnerungen, die damit leben. So ein bisschen Sehnsucht eigentlich nach einem Gefühl, durch einen etwas mystischen Nebel zu gehen und Leute zu treffen, mit denen einen doch ein bisschen was an Erinnerungen verbindet.
Mhm. Ja, du bist 1947 geboren in Marburg, an der Lahn, an der schönen Lahn, oder das schöne Marburg ist so ein schönes Städtchen. Ne?
Universitätsstadt, 80.000 Einwohner, übrigens genauso groß wie Derry in Nordirland. Aber wie gesagt, das Problem war, ich habe dort das Schule gemacht, Studium gemacht und habe dort anhand von einigen Veränderungen und in der Auseinandersetzung mit meinem Vater eigentlich so selbst meinen eigenen Weg irgendwie gesucht.
Mhm. Wie bist du nach Bremen gekommen? Jetzt lebst du ja in Bremen schon seit vielen Jahren.
Ja, es gibt natürlich Verbindungen zwischen Marburg und Bremen. Viele Leute, Bremer Universität ist 1971 gegründet worden. Viele Leute sind vorher und auch in der Zeit danach nach Marburg zum Studium gegangen. Leute, die Lehrerstudium gemacht haben, Leute, die Medizinstudium gemacht haben, Leute, die Jurastudium gemacht haben. Und als denn so Mitte der 70er Jahre Berufsverbotewelle in Hessen in vollem Umfange mit war, sind denn etliche von den Leuten nach ihren Examina dann nach Bremen gegangen und haben in Bremen versucht, ihre Ausbildung zu Ende zu führen.
Mhm. Nun, du machst sehr viel. Was du machst, das werden wir gleich mal aufzeigen. Du bist in vielen Dingen politisch auch tätig. Wie das zustande gekommen ist, dein politisches Engagement, darüber reden wir gleich. Aber vielleicht kannst du erstmal den nächsten Titel ansagen, das ist wieder ein irisches Stück, nehme ich mal
an. Ja, eigentlich ist die schottische und irische Folkszene ziemlich durcheinander gemischt. Ist ein schottischer, sind schottische Gruppe, Corrib Folk. Only Our Rivers Run Free erzählt die Geschichte Irlands in der Sehnsucht nach Unabhängigkeit und in der Sehnsucht nach Einigkeit, weil Irland ist nach wie vor noch gespalten in einen Nordteil, der in sich gespalten ist. Das ist die Auseinandersetzung, die eben über Jahrzehnte sehr blutig dort im Bürgerrechtsstreit mit gewesen ist, und einem Hauptteil von Irland, das sich schon 1919 bis 1921 unabhängig gekämpft hat und danach in einem Bürgerkrieg dann halt einen Kompromiss mit Großbritannien eingegangen ist.
An apple still grow in November, when blossoms still grow from each tree, when leaves are still green in December, it's then that our land will be free. And still through my soul I see a land that has never known freedom, and where only our rivers run free. I drink to the death of her manhood, those men who would rather have died than to live in the cold chains of bondage, to bring back their rights were denied. Sweet is life, but we're crying. How mellow the wine that we're dry. How fragrant the rose that is dying. How gentle the wind, but it sighs. And flowers, and so only our rivers run free.
Only Our River Run Free, ein Stück gewünscht von meinem Studiogast Raimund Gebelein. Ja, ich sagte das vorher schon, du bist ja sehr stark engagiert, politisch engagiert. Du bist Vorsitzende der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Bist auch noch Beiratssprecher. Wie hat das angefangen, dass du dich jetzt so in dieser Art und Weise politisch engagierst? Auch so die Richtung.
Ja, es sind zwei Sachen. Das eine ist natürlich so die äußere Rahmenbedingung. Mitte der 60er Jahre. Ich war so ein bisschen im Schülerbereich mit aktiv. Danach ging es dann mit Uni weiter. Und hatte dann halt in der Situation die Erlebnisse, dass zum einen die USA sehr massiv in Vietnam eingedrungen sind, die Auseinandersetzung um den Vietnamkrieg und die Frage der Bürgerrechte, die dabei auf der Strecke blieben. 1968 wurden Studenten in Kent an der Universität erschossen in den USA. Wegen der Sache in Deutschland wurde Rudi Dutschke erschossen. Zum anderen hat die NPD sehr große Wahlerfolge gehabt, ist in Parlamente eingerückt, auch gerade in Hessen und in Bayern, 66. Und zum Dritten gab es dann 68 die Auseinandersetzung um die Notstandsverfassung, sprich um die Frage der Beschneidung der Bürgerrechte und die Vorbeugung durch Ausnahmegesetzgebung, massiv Telefonüberwachung, Überwachung von Schriften und so weiter, wo man dann ganz einfach an allen Ecken und Enden dann halt abgehört wurde und sich da eine große Protestbewegung dazu ergeben hat, die aber dann beiseite gewischt worden ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite hat natürlich eine sehr viel persönlichere Komponente. Ich habe mich mit meinem Vater über lange Strecken ziemlich gerieben darüber, was er selbst im Krieg gemacht hat, was er gewusst hatte, was er hätte wissen sollen. Und es gab nie eine richtige Lösung. Er hat auch nie weiter über diese Zeit gesprochen. Nur einmal, als wir relativ in Rage waren in unserer Diskussion, erwähnte er dann, dass er Winter 41-42 in Russland war und dort halt von seinem Kommandeur aufgefordert wurde, an einem Todeskommando teilzunehmen, was er abgelehnt hat aus christlichem Gewissen. An so einem Mordkommando wollte er nicht teilhaben, erzählte dann, wie seine Kameraden zurückgekommen sind und sich haben volllaufen lassen, weil sie das, was sie angerichtet haben, nicht aushalten konnten. Seine Aussage war halt nie wieder Krieg. Das ist zumindest das, was er daraus gelernt hatte. In einer späteren Situation habe ich dann eine Begegnung gehabt mit einer Frau in Frankreich, bei deren Familie er 1942 einquartiert war in Dijon. Und dazu hatte er nie was erzählt, aber wir hatten Kontakt über den Pfadfinderbund, in dem ich war, und dort Leute aus Dijon mit waren, die diese Familie ausfindig gemacht haben. Die Frau war Blumenhändlerin, stellvertretende Vorsitzende der Handelskammer in Burgund, und ihr Mann war, ihr erster Mann war in Buchenwald im KZ und kam sehr verbittert zurück. Und sie erzählte mir bei einem Besuch, mein Vater habe sie vor der SS gewarnt. Er hat nie drüber gesprochen.
Jetzt darf ich mal, du hast deinen Vater erwähnt, was war mit deiner Mutter? Gab es da auch Gespräche?
Meine Mutter war eigentlich seit meiner Geburt ziemlich krank, größeren Teil der Zeit in Kliniken verbracht oder krank zu Hause. Mein Vater hatte die 6 Wochen lang eine Lehrerstelle und dann musste er in den Krieg. Und das war in so einem ländlichen Vorort. Und meine Mutter und dann so ab 42 wurde meine Schwester geboren. Meine Schwester dann eben, die wohnten dort in der Schulwohnung auf dem Land und hatten da, meine Mutter hatte halt als Krankenschwester mitgearbeitet während des Krieges. Aber wie gesagt, also nach meiner Geburt ist sie eigentlich eher als jemand, der pflegebedürftig war, mit gewesen. Wir haben wenig miteinander diskutiert.
Mhm. Das war wahrscheinlich in der Zeit auch so üblich, ne? Oder ich meine, da gab es keine Aufarbeitung, ne? So richtig?
Nee, es war halt wieder Aufbau und mit aller Kraft sollte dann wieder was gemacht werden. Mein Vater hatte 3 Jahre Berufsverbot, durfte als Lehrer nicht arbeiten, hat dann in der Zeit als Bühnenelektriker gearbeitet, hat das eigentlich auch ganz gut genossen, die Tätigkeiten, die er dazwischendurch hatte, und hat dann halt in einem ländlichen Vorort von Marburg eine Zwergschule übernommen. Und ein Jahr später dann halt sind wir dann etwas näher an die Stadt mit rangezogen. Ja, auf jeden Fall, es ging die ganze Zeit über eigentlich darum, irgendwas wieder aufzubauen, irgendwas herzustellen und eine Existenz zu schaffen. Und davon war eigentlich die ganze Zeit über die Atmosphäre mit gefangen. Alles andere wurde in den Hintergrund gedrängt. Probleme gab es nicht, hatte es nicht zu geben. Dann wurde mir auch immer klar gemacht, es belastet meine Mutter. Und ich war jemand, der ein bisschen gedrängelt hat und nicht so ganz einverstanden war mit Antworten. Aber ich musste mir sehen, dass ich die Antworten irgendwie selbst finde.
Hm. Bist du eher ein ungeduldiger Mensch, oder?
Ich kann ungeduldig sein, ja.
Aber du kannst auch Ruhe aufbringen, beides
ich
vielleicht.
Ich kann Ruhe ausstrahlen, ich kann Ruhe rüberbringen, ich kann auch gut zuhören. Aber es gibt halt so Antriebsmomente, wo ich dann halt kribbelig bin und etwas genauer wissen will.
Mhm. Worüber wir gleich sprechen werden, nämlich deine Zeit in Irland. Du hast ja dann den Impuls verspürt, nach Irland zu gehen. Das machen wir gleich nach dem nächsten Lied. Back Home in Derry.
Ja, es ist ein Auswandererlied. Viele Iren wurden als politische Häftlinge oder wegen Kleinstdelikte dann halt aus Irland verbannt und mussten jahrelang zunächst in den USA, und als die USA ein unabhängiges Land wurden, dann wurden sie nach Australien deportiert und mussten dort halt Aufbauarbeit machen, Sachen roden und sehen, dass sie in irgendeiner Form mit Fronarbeit praktisch sich einen Weg in die eigene Selbstständigkeit dann erarbeitet haben.
In 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, the marks of our fetters we'd carry. In our rusty iron chains we could write for our winds, our good women we left in sorrow. As a mainsail unfurled and curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow. At the mouth of the foil, to goodbye to the soil, as down below decks we were lying. Old Dougherty screamed, woken out of a dream by a vision of bold Robert dying. The sun burnt cruel as they dished out the gruel. Dan O'Connor was down with the fever. 60 rebels today bound for Botany Bay, and many will reach the receiver. Them to hell as our bow fought the swell, a ship danced like a moth in the firelight. White horses rode high as a devil passed by, taking souls to Hades by twilight. 5 weeks out to sea, we were now 43. We buried our comrades each morning. In our own slime, we were lost in the time, endless nights without dawning. Demon's land is a hell for a man who end out his whole life in slavery. Where the climate is raw and the gun makes the law, neither wind nor rain care for bravery. 20 years have gone by, I've ended my bond, my comrades' ghost walk behind me. A rebel I came, I'm still the same. On a cold winter's night you'll find me.
Back Home in Derry. Ja, Derry, das ist das Stichwort. Derry liegt in Nordirland. Wann genau stand für dich fest, dass du nach Irland gehen möchtest?
Ja, ich hatte meine Lehrerausbildung 76 in der Hessischen Rhön gemacht, in Hünfeld. Wurde dann ins zweite Staatsexamen in die Prüfung mit reingeschickt vom leitenden Regierungsschuldirektor mit der netten Bemerkung, zugeraunt, Sie kriegen keine Stelle, Sie wissen ja warum, sprich schwarze Liste. Hab dann natürlich Anträge gestellt auf Einstellung und so weiter, aber wusste dann halt, das ist gelaufen. DKP-Mitgliedschaft reichte in der Zeit in Hessen aus, das war eine Rechtswende in der SPD. Ich habe dann eigentlich überlegt, mache ich weiter Unterricht oder versuche ich auf Sozialarbeit überzugehen, versuche ich irgendwie ein bisschen anderes Feld, zum einen. Zum anderen, ich wollte einfach mal etwas machen, ich war Kriegsdienstverweigerer, wusste aber genau, sie werden mich zu keinem Ersatzdienst oder irgendwas einziehen, weil ich eine Rückgratverkrümmung habe, deswegen bin ich auch anerkannt worden überhaupt nur. Und habe dann so eine Art selbst auferlegtes freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und irische Geschichte, Irland interessierte mich. Ich kannte Nordirland, ich kannte den Konflikt. Und ich wollte wissen, wie wirkt das nach 8 Jahren Bürgerkrieg auf die Menschen selber? Was macht es mit den Leuten?
Kanntest du die Sachen aus eigener Erfahrung? Warst du da oder eher aus
der Theorie? Ich war 71 in Nordirland gewesen. Ich kannte Derry. Und hatte so mit gesehen, wie das dann aussieht mit britischer Armee in allen Straßen, mit Stacheldraht auf den Stadtmauern. Aber in diesem Falle ging es mir einfach darum, mal zu sehen, wie ist die persönliche Betroffenheit von Menschen. Und habe mich dann rumgefragt, ich hatte ein paar Adressen über Aktion Sühnezeichen bekommen. Habe eine Zeit lang mich in Belfast umgetan, bin von dort aus nach Derry gegangen und bin dort praktisch sozusagen hängen geblieben in einer Einrichtung, die von der methodistischen Gemeinde mit betreut wurde, ein Obdachlosenheim. Zunächst als Nachtwache und dann mehr und mehr eigentlich in die Heimleitung mit reingenommen, weil dort Kräfte mit fehlten und das eben sozusagen für Essen, Unterkunften und Taschengeld.
Und das hat dich nicht irgendwie überfordert so?
Nee, es war für mich eine ganz spannende Erfahrung. Es ist natürlich erstmal so ein Problem. Zum einen haben die dort einen relativ heftigen Akzent, ein Iroschottisch, das also sehr stark ist, was also auch von Leuten in anderen Regionen der Umgebung nicht so ganz verstanden wird. Gut, es ging so mit der Zeit. Ich war in so einer windstillen Situation. Positive Vorurteile insofern, als ich Deutscher war, also irgendwo nicht in dieser unmittelbaren Konfliktsituation drin. Das Heim selbst, ein Spiegelbild der Gesellschaft, 80% katholisch, 20% protestantisch, was die Bewohner mit anging, zum Teil sehr ältere Leute, zum Teil Leute, die aus England zurückkamen, weil sie arbeitslos geworden sind, die Industrie dort langsam geschlossen wurde. Und zum anderen, es ist eine Situation gewesen, 45% Arbeitslosigkeit in der Zeit. Die Textilindustrie, der Schiffbau sind kaputt gegangen. Und neue Industrie wurde, wenn überhaupt, dann nur in sogenannten befriedeten Gebieten rund um Belfast mit eingerichtet, wo sie sicher sein konnten, dass dort nicht in irgendeiner Form der Bürgerkrieg dann halt so direkt in die Werke mit einzieht. Ich habe Gespräche geführt mit einem Manager eines Reifenwerks aus Höxter, die über EU-Subventionen dort in Derry Reifen, Gummireifen hergestellt hatte. Der erzählte mir, ja, im Moment streiken die Leute gerade, er könnte es nachvollziehen, aber könnte es natürlich nicht billigen, aber er könnte es nachvollziehen. Die bekommen ja nur die halben Löhne. Und nur dadurch konnte dieses Reifenwerk überhaupt mit diesen Subventionen für die nächsten 7 Jahre weitermachen. Danach hat man dann die Sache zugemacht und ist ein paar Kilometer weiter über die Grenze gezogen. Dann fing das mit Subventionen wieder neu an. Also, aber auf der anderen Seite, von der Atmosphäre her, gab es eine ganze Menge Leute, die angesichts der Tatsache, dass es dort doch zum Teil recht blutige Auseinandersetzungen gab und Leute eben auch erschossen worden sind, dass man da also versucht hat, etwas anders zu machen. Und ich denke, das ist eine Sache, die ich dann auch irgendwo mit begriffen habe und gelernt habe, dass es eine Hoffnung gibt, auch in relativ schwierigen Situationen. Es gab Leute, die Dozenten waren an der Technischen Hochschule und die sich zusammengetan haben und versucht haben, dort halt Kunstausstellungen zu organisieren, Musikfestivals zu organisieren, Dinge einfach mitzumachen, Leute mit reinzuziehen. Ich selbst habe fotografiert, ich habe Leute im Heim fotografiert, ich habe Leute auf der Straße fotografiert und Abbruchhäuser, weil sehr stark eigentlich ganze Straßenzüge abgerissen worden sind und Neubauten hingesetzt worden sind, die etwas anonymer dann aber allerdings auch waren. Und Leute sind zu dieser Ausstellung gekommen und waren ganz interessiert, dann auch Abzüge zu bekommen, weil das Ecken waren, in denen sie gewohnt hatten. Also es gab einfach so Dinge, dass Lehrer organisiert haben, dass man Behinderte zu einem kleinen Auftritt gebracht hat, Musikauftritt, und der Saal, in dem sie das gemacht haben, war proppevoll aus allen Teilen der Stadt.
Also dein Engagement war da schon ziemlich stark. Darüber reden wir auch gleich. Und du machst ja auch, du bist hier politisch engagiert, aber du machst auch Erinnerungsarbeit. Da kommen wir gleich zu. Aber erst nach dem nächsten Titel, dann würde ich dich bitten, den nur ganz kurz anzusagen, und dann würde ich den auch abspielen.
Come out here, Black and Tans. Black and Tans, würde man deutsch sagen, Freikorps. Der Name kommt von der zusammengewürfelten Uniform. Es sind Leute, die im Grunde genommen als Landsknechte in eine Ecke reinkommen, in der sie eigentlich nichts zu suchen haben, und versuchen, die Interessen einer fremden Macht durchzusetzen.
I was born in a Dublin street, where the loyal drums do beat, and the loving English beat tramped all over us. And each and every night, when me father came home tight, he'd invite the neighbours outside with this chorus. Come out, you black and tan, come out, fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes in Killeshandra. Come, let me hear you tell how you slandered brave Parnell when you thought him well and truly persecuted. Where are the sneers and jeers that you bravely let us hear when our leaders of 16 were executed? Come out, you black and tan, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes in Killeshandra. Come tell us how you slew them old Arabs two by two. Like the Zulus, they had spears and bows and arrows. How you bravely faced each one with your 16-pounder gun, and you frightened those damn natives to their marrow. Come out, you black and tan, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes in Killeshandra. The day is coming past and the time will soon be near when each awning will be cast aside before us. And if there'll be a need, then me kids will say Godspeed with a bar or two of Stephen Beam's chorus. Come out, you black and tan, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lonely lanes in Killeshandra.
Sie hören nach wie vor das Westernradio und hier zu Gast Raimund Gebelein, mein heutiger Studiogast. Ja, wir kommen jetzt hier wieder zurück. Du warst in Irland, dann bist du irgendwann wieder zurückgekommen und jetzt lebst du seit Oktober 1980 hier in Grüblingen, in diesem Stadtteil. und engagierst dich stark. Du bist der Vorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Mhm. Ist das ein Bremer Verein oder ist das ein Verein?
Nee, das ist ein international, also ein bundesweiter Verein. 1947 gegründet in allen vier Besatzungszonen. In einer Zeit, in der es darum ging, Geschichtsarbeit zu machen, aufzuklären über die Verbrechen des Faschismus, soziale Betreuung der Menschen, die aus dem Zuchthaus, aus dem KZ gekommen sind und an gesundheitlichen Folgen litten, der Familien, deren Versorger umgekommen war in KZ-Haft oder bei Zwangsarbeit, und ist in einem internationalen Verband auch mit drin, der Internationalen Föderation des Widerstands, der Widerstandsverbände, FIR. Und das ist eine Organisation, die überparteilich ist, die ursprünglich mal von CDU bis KPD reichte. So im Laufe des Kalten Krieges sind eben Unvereinbarkeitsbeschlüsse seitens der SPD, seitens der CDU mit erfolgt. Insofern hat es natürlich so einen Anklang, dass mehr Leute, linke Sozialdemokraten und Kommunisten sind, die dort drin waren.
Jetzt komme ich mal dazu. Das gab ja einen Impuls hier in Gröblingen, jetzt auch Erinnerungsarbeit vielleicht hier zu machen. Und das ist der Homme Hoekstra. Das ist ein niederländischer Zwangsarbeiter gewesen. Mhm. Und die Geschichte hast du irgendwie aufgearbeitet? Oder wie kam es dazu?
Ja, ich hatte 1996 eine Tumoroperation am Kopf und kam so ganz allmählich irgendwo wieder so ein bisschen auf die Beine und habe dann überlegt, so ein bisschen Selbstvertrauen wiederzugewinnen, indem ich eine Recherchearbeit gemacht habe. Bin dann auf einen Satz gestoßen in einem Wegweiser, heimatgeschichtlichen Wegweiser, dass in der Tirpitz-Kaserne am Schwarzen Weg ein niederländischer Zwangsarbeiter 1943 lebte, der hingerichtet worden ist. Warum, was, wie, war nicht weiter beschrieben. Und dann habe ich 3 Jahre lang geforscht, um rauszufinden, was eigentlich passiert ist. Über 30 Institutionen angeschrieben, rumgereist, Kontakte mit der Familie über den niederländischen Zwangsarbeiterverband bekommen. Und auf die Weise konnte ich zum einen die Prozess- und Vollzugsakten an Land ziehen, der Familie mit zur Verfügung stellen, zum anderen mit betreiben, dass der Beirat hier ein Denkmal mit aufstellen ließ, das an ihn erinnert, und zwar stellvertretend für Zwangsarbeit in Gröblingen überhaupt. Und das in einer Zeit, in der es gerade bundesweit darum ging, Zwangsarbeiter zu entschädigen. Wurden Verhandlungen geführt und Bremen setzte sich eben auch mit der Senat und Wirtschaft zusammen, um Zwangsarbeiter einzuladen. Und in der Situation als Vorläufer sozusagen wurde 4 Monate vorher, bevor das Programm startete, dann eben dieses Denkmal unter Beteiligung von Angehörigen und der friesischen Presse, westfriesischen Presse dann eben mit enthüllt.
Meine Frage zu dieser Recherche, hast du da mal offene Türen gehabt, als du recherchiert hast, oder haben auch manche dicht gemacht, oder war das einfach da ranzukommen an die Unterlagen?
Einfach nicht, es war einfach mühsames Suchen. Ich bin eigentlich auf Bereitschaft gestoßen. Es konnte nur bisweilen mal ein Jahr dauern, bis ich eine Antwort bekam.
Mhm. Naja, wir haben ja zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein Nebenthema, aber es geht ja um diesen großen Neubau von dieser großen Spedition Kühne und Nagel. Ja. Und da ist es offensichtlich, dass die in den, in diesen Zeiten, die jetzt irgendwie in manchen Betrieben irgendwie als weiße Flächen sind, 33 bis 45, mauern doch ein bisschen und sagen, ja, wir haben keine Unterlagen mehr, aber viele Betriebe haben im Dritten Reich sehr viel verdient. Und da wundert mich, dass diese Anfrage, da ein kleines Denkmal hinzustellen, dass dann gesagt wurde, ja, man kann diese 4 Quadratmeter nicht aus dieser Fläche rausnehmen. Also ist das nicht ein Unding eigentlich?
Es ist absolut nicht nachzuvollziehen, weil auch Kühne und Nagel sehr stark auf internationalen Export setzt. Und dieses Zwangsarbeiterentschädigungsprogramm, wo die mit einer Spottsumme von ein paar Millionen, also in irgendeiner Form mit abgefunden worden sind, das ist von Firmen mit betrieben worden, die einfach ihr internationales Renommee etwas erheben wollten. Kühne und Nagel hätte es gut angestanden und es sind ja nicht mehr dieselben Personen, die Verbrechen mit verübt haben oder dran beteiligt waren, die dran profitiert hatten. Es gibt eine ganze Reihe von mittelständischen Unternehmen, die in der Tat bis heute jegliche Verantwortung ableugnen und sich dagegen sperren. Nicht nachvollziehbar.
Das ist jetzt so diese politische Sache. Du machst jetzt Führungen. Arbeitest du mit Schulen zusammen? Sind das Schulprojekte aus der Schule selber, wo die dann sagen, ihr macht jetzt mal so eine Einheit draußen und macht eine Führung mit?
Gesamtschule West zum Beispiel ist eine Schule, die einmal im Jahr eine Antifa-Woche macht, wo sie eine Gedenkstätte besucht, sei es den Bunker Farge, sei es Neuengamme selbst, die einen antifaschistischen Film sieht, wie Schindlers Liste, und die einen Rundgang und Zeitzeugengespräche mitmacht und in dem Zusammenhang immer wieder Schulklassen, jedes Mal eine ganze Jahrgangsstufe. Und es gibt auch andere Schulen, die sowas mitmachen, wieder andere Schulen recherchieren nach Lebensgeschichten von Leuten, für die sie Stolpersteine dann halt sponsern, die in ihrem Umfeld mitgelegt werden. Also das ist eine ganz spannende Arbeit, weil auf die Weise eine ganze Menge an Dingen zutage gefördert werden, die eigentlich ungeahnt dann und unerkannt in den Archiven mitgeschlummert haben. Das Schöne dabei ist, dass gerade das Jugendliche, die ein Stück weit sich mit einfühlen können, sehr oft eine Herkunft haben, wo die Eltern aus einem anderen Land kommen, zum Teil als politische Flüchtlinge hierher gekommen sind, zum Teil als Einwanderer hierher gekommen sind, um hier zu arbeiten und selber eine Ungleichwertigkeit von Menschen am eigenen Leibe mit hatten verspüren müssen. Die sind da sehr viel aufgeschlossener oft und fragen dann irgendwie nach und können sich auch ein Stück weit mit einfühlen in so eine Situation von Zwangsarbeit. Und plastisch wird's dann, wenn man so ein bisschen versucht, das rüberzubringen, wie die Leute verpflegt wurden, mit wie wenig die auskommen mussten, wie unzureichend die Kleidung war, wie beengt die Wohnverhältnisse. Auch da schwappt's denn manchmal so ein bisschen über, wenn man so eine Art Stellprobe mitmacht, wie denn der tagtägliche Weg von den Leuten mit gewesen ist zur Arbeit und zurück. Und gerade dann, wenn man dann halt noch das eine oder andere an Zeitzeugnissen mit einsetzen kann, wir sind hier leider in der Situation, dass kaum noch ein Überlebender irgendetwas erzählen kann, dass wir praktisch auf Archivmaterial angewiesen sind, auf Erzählungen, die man aufgenommen hat und es versuchen muss, eventuell schauspielerisch nachzuarbeiten.
Da darf ich erwähnen, du hast zwei Bücher geschrieben. Kann man die noch bestellen oder wenn das jemand interessiert?
Bei der Bremer VVN ist es nach wie vor möglich. Kann man über die Homepage irgendwo mit rankommen im Internet. Das eine ist Mantel des Schweigens. Das ist die Geschichte von Homme Hoekstra, seine Lebensgeschichte. Mit Zeugnissen auch seiner Jugendfreunde, mit der Auswertung der Prozessakten und dem Gang eigentlich der Forschung. Das zweite ist Begegnung ohne Rückkehr. Da geht es um Belgien, um ein Dorf in Belgien, 40 Kilometer von Brüssel, wo ein erheblicher Teil der Bevölkerung ins KZ Neuengamme deportiert worden ist, eine Handvoll Leben zurück. Ein guter Teil der Leute ist in Bremen geendet und für die Familienangehörigen war es wahnsinnig wichtig, dass gelungen ist, die Gräber der Leute ausfindig zu machen.
Wir machen noch ein wenig Musik, weil wir noch auf den Wilden Westen zu sprechen kommen wollen. Magst du das nächste Stück nur ganz kurz anzusagen?
Paddy Reilly, The Town I Loved So Well. Das ist eine Widmung auf Derry in der Situation, in der Derry eigentlich schön war und dann kommt er zurück in eine gespaltene Stadt.
In my memory, I will always see the town that I have loved so well, where our schools played ball by the gas yard wall
and we laughed through the smoke and the smell. Going home in the rain, running up the dark lane, past the jail and down behind the fountain. Those were happy days in so many, many ways, in the town I love so well. In the early morning, the shirt factory horn called women from Craighill, the moor and the bog, while the men on the dole played a mother's role for the children and then walked the dog. And when times got rough, there was just about enough, but they saw it through without complaining. For deep inside was a burning pride for the town I love. There was music there in the dairy air, like a language that we could all understand. I remember the day when I earned my first pay as I played in a small pickup band. There I spent my youth, and to tell you the truth, I was sad to leave it all behind me. For I'd learned about life, and I'd found a wife in the town I love so well.
Sie hören hier nach wie vor, das Westernradio geht langsam seinem Ende entgegen, aber einen Musiktitel haben wir gleich noch. Aber wir haben auch noch hier den Raimund Gebelein sitzen, meinen heutigen Studiogast, und wir haben über seine politischen Aktivitäten, über seine Erinnerungsarbeit hier in Gröbling gesprochen. Aber du bist auch dabei, die Sache mit dem Wilden Westen zu beobachten. Der wurde ja geschlossen. Wie ist denn der derzeitige Stand?
Geschlossen wurde der Streichelzoo. Aber der Wilde Westen selbst existiert nach wie vor, allerdings nur mit Sicherheit bis zur Jahreswende. Es ist vieles im Gespräch am runden Tisch. Das Hauptproblem ist in der Tat, 22. Juni sind die Akteure zusammengekommen, um die praktischen Möglichkeiten für die nächste Zeit und für eine Übergangszeit, bis die Bagger anrollen, und für die Zeit, während die Bagger am Baggern sind, mit zu besprechen. Völlig offen ist, wie es insgesamt weiterlaufen wird, weil das Ganze ist keine Einrichtung, sondern es ist nach wie vor ein Flickenteppich von Menschen, die dort Arbeit machen, aber die im Grunde genommen immer wieder darauf angewiesen sind, Mittel über Projekte zusammenzuholen, und das hakt. Was auf jeden Fall mit viel Elan und viel Willen seitens Quartiermanagement, seitens der verschiedenen beteiligten Campusteile wie Wilder Westen, wie Oberschule Gröbelingen, wie Freizeitheim Gröbelingen angegangen wird, ist, dass man versucht, jetzt erstmal während der Ferienzeit mit mehrfachen Auftritt von dem BEMIL, vom Gesundheitstreffpunkt, eine kleine Spiellandschaft zu machen, Die Minigolfanlage ist im Moment zwischendurch dort. Es wird ein kleines Ferienprogramm mit organisiert. Die verschiedenen Beteiligten, die einmal im Jahr Kids in Action von den sozialen und Jugendeinrichtungen mit durchführen, werden das in diesem Jahr im Wilden Westen mit durchführen. Und es wird ein kleines Betreuungsprogramm gemacht. Der Cebu-Stall wird aufgerüstet, um dort so ein kleines Zentrum irgendwo noch mitzumachen zum Spielen. Es werden Gelder, soweit sie baulicherweise zur Verfügung gestellt werden, locker gemacht, um Spielgeräte so weit fit zu machen, dass sie weiter stehen können. Andere werden nicht weiter aufgerüstet wie die Schaukel. Dafür werden Spielgeräte angeschafft, die mobil sind, mit dem Hintergrund, wenn die Bagger anrücken, muss Teil des ganzen Areals verlegt werden. Aber es soll in dieser ganzen Übergangszeit irgendetwas sich abspielen. Wynn versucht, Mittel locker zu machen, damit Geräte angeschafft werden können. Der Hauptdreh- und Angelpunkt ist allerdings die Personalsituation. Dazu müssten eben feste Anleitungspersonen da sein, deren Tätigkeit dauerhaft ist und nicht nur auf Zeit. Und da hakt es im Moment. Im Moment geht die Sicht nicht allzu weit über das Jahresende. Aber wir sehen eben, 15. August ist der nächste runde Tisch im Jugendfreizeitheim Gröbelingen. Und wichtig wäre eigentlich, dass möglichst viele Leute mitmachen, hinkommen, mitdiskutieren, Forderungen stellen, damit etwas läuft, damit etwas in Gang kommt und bestimmter Druck mit ausgeübt wird. Nur so konnte überhaupt erreicht werden, dass die Schule überhaupt gebaut wird. Nur so kann erreicht werden, dass hinterher der Campus überhaupt ins Leben kommt.
Was du gerade gesagt hast, klingt für mich auch Thema Geld. Es ist kein Geld da. Der Bundesrechnungshof hat, oder auch gerade für Bremen immer, rechnet immer raus, wie viel Geld ausgegeben wird, vielleicht zu Unrecht, nicht zu Unrecht, aber vielleicht verschleudert wird. Beispiel die großzügigen Honorare der Universitätsprofessoren. Also da gibt's ganz viel, wenn man das zusammenrechnet. Also Geld scheint für mich manchmal doch da zu sein.
Aber nicht für die öffentliche Hand.
Ja, ist wahrscheinlich so.
Das Geld wird woanders umgewälzt und wir sehen es jetzt im Moment an Italien zum Beispiel, dass mal wieder die Banken aufgrund von öffentlichem Eingreifen gerettet werden sollen. Gut, Herr Schäuble ist dagegen, aber nichtsdestoweniger. Der Punkt ist, Geld spielt da eine Rolle, wo Gewinne gemacht werden, Gewinne erzielt werden und das wird möglichst auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung gemacht, damit man maximal an Profiten rausholen kann. Und ich meine, da ist eine Schieflage, die bisher noch nicht so sichtbar korrigiert wird.
Naja, die Unternehmen damals in den 30ern, Ende der 30er, die mit Zyklon B Gewinne gemacht haben, ja, war auch, also ich weiß nicht, vielleicht sollte man auch immer gucken, womit was gemacht wird und nicht immer nur, ja, man verkauft Waffen, man produziert Streubomben und auch da werden Gewinne erwirtschaftet, das wird an der Börse gehandelt. Also
und es hat den Vorteil, die Dinger werden verschossen, da müssen nachgeliefert werden, dadurch kann man die Gewinne wieder weiter steigern und die Abnehmer, die hinterlassen halt eben ihre Spuren und ihre Opfer und das ist dann der bitterere Teil dabei, weil sowas ist nun mal, wie das Waffengeschäft ist, tödlich.
Na ja, gut, das ist eine ganz, ganz große Diskussion, auch vielleicht große Probleme, die wir haben in der Gesellschaft, vielleicht in der Welt auch. Aber wir müssen uns ja auch auf kleine Dinge oder auf die lokalen Sachen beziehen. Vielleicht nochmal einen ganz letzten Satz. Wann ist das nächste Treffen des runden Tisches um den Bereich des Wilden Westens? Um
das also bei Thema? Den Akteuren, wie gesagt, 15. August im Jugendfreizeitheim Gröbelingen, 14 Uhr.
Ja, da bist du sicherlich auch wieder, klar.
Ja, sicher. Und auf größerer Ebene wollen sich jetzt Leute aus den Tresors Bau, Soziales und Bildung mit dem Ortsamt zusammensetzen. Das ist dann auch irgendwann im August.
Mhm. Ja, Raimund, dann bedanke ich mich erstmal hier zu Gast im Westernradio. War Raimund Gebelein, ein sehr engagierter Bürger hier in Bremen, in Gröbelingen. Ja, vielen Dank erstmal. Hier verabschiedet sich Windy Jakob, sendeverantwortlich. Und das letzte Wort hat Raimund Gebelein. Einen letzten Titel von dir, den spielen wir auch gleich. Und was werden wir da hören?
Zombie. Es zeigt die Situation in Derry. so in den 70er Jahren. Und das Entsetzen darüber, was es an Opfern kostet. Ich meine, für mich selbst persönlich war ganz wichtig, wenn ich irgendwo sehr viel Stress gehabt hatte, um mich zu erholen, bin ich 9 Kilometer über die Grenze gegangen zum Grinnen of Erlach. Das ist eine alte Ringburg, keltische Ringburg, 2800 vor unserer Zeitrechnung erbaut. Und man hatte einen sehr weiten Blick über die Fjordlandschaft Nordirlands. Und das war gerade so mit leichtem Nebel eine sehr verwunschene Landschaft.
Sie hörten das Westendradio in einer Wiederholung vom 21. Juli 2016. Zu Gast im Studio war Raimund Gebelein. Die nächste Sendung können Sie hören in 14 Tagen. Das ist dann Donnerstag, der 13. Oktober. Dann wieder in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr hier im Radio Weser TV.